Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zu Heide. Notre Dame, das ist ein Wahrzeichen, das Wahrzeichen von Paris. Nein, was sage ich, das ist das Wahrzeichen von Frankreich für Frankreich. 850 Jahre Geschichte einer Nation, in der Geschichte oder Geschichtsbewusstsein eine besondere Rolle spielen. Wenn Notre Dame nun brennt, und Notre Dame brennt immer noch, dann ist das etwas ganz besonders Entsetzliches. Wir werden zu Beginn unserer Sendung hinschauen und fragen vor allen Dingen, was ist das für ein Symbol für Frankreich? Die weiteren Themen der Sendung: Anklage gegen den früheren VW-Chef, dann die Diskussion um die Masernimpfpflicht, das Bundesverfassungsgericht zum Wahlrecht für betreute Menschen, die EU-Urheberrechtsreform hat die letzte Hürde genommen und die Wahlen in Finnland. All das wird uns unter anderem in dieser Sendung beschäftigen. Zunächst aber nach Paris. Der Kollege Jürgen König ist für uns vor Ort. An ihn geht die erste Frage. Ich sehe in den Bildschirmen immer noch Flammen. Wie ist denn der aktuelle Stand, bitte?
Also eben gerade machte die Nachricht die Runde, dass beide Türme von der Kathedrale Notre Dame den Flammen wohl widerstanden hätten und dass auch die Gesamtstruktur der Kathedrale intakt sei. Diese Mitteilung wurde noch nicht offiziell bestätigt. Sie wären die erste gute Nachricht dieses Abends. Denn am Abend hatte ein Sprecher des Innenministeriums gesagt, es könnte sein, dass die Feuerwehr die Kathedrale nicht werde retten können. Und dieser Satz hat hier schwere Betroffenheit ausgelöst. Daran hat auch die Nachricht nichts geändert, dass viele Kunstwerke, seien es Gemälde, seien es Werke aus dem Kirchenschatz, dass sie gerettet werden konnten. Der Dachstuhl, in Teilen aus dem 13. Jahrhundert, ist ausgebrannt und eingestürzt. Auch der Vierungsturm und der zentrale Glockenturm vernichtet wurden wohl auch das Chorgestühl und der Hauptaltar, das liturgische Herz sozusagen der Kathedrale. Es brennt immer noch im Inneren der Kathedrale, Sie sagten es, und das wurde auch offiziell bestätigt, aber wie gesagt, die Gesamtstruktur der Kathedrale ist intakt und das würde bedeuten, und das wurde auch hier sofort gesagt, dass man selbstverständlich Notre Dame wieder aufbauen wird, wieder so herrichten wird, so schön machen wird, wie die Kathedrale einst war.
Man war ja ohnehin gerade dabei zu restaurieren für 60 Millionen, das sind die Meldungen, die wir hier gelesen haben, und viele sagen, dass es möglicherweise damit zusammenhängt. Ich sage jetzt bewusst möglicherweise, kann man schon irgendwas sagen oder ist das viel zu früh, was die Ursachen betrifft, denn die Arbeitnehmer, die Menschen waren ja offensichtlich schon weg.
So ist es. Der Brand wurde um 18.50 Uhr nach Angaben der Feuerwehr entdeckt und da hatten die Arbeiter schon Feierabend gemacht. Die Kirche wird gerade restauriert, ist eingerüstet. Die Fassaden wurden aufwendig gereinigt. Der Brand scheint von einem dieser Baugerüste oben auf dem Dach des Mittelschiffes ausgegangen zu sein. Im Moment deutet also vieles auf ein Unglück, vielleicht auf einen Handwerkerfehler hin. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, aber wie gesagt, im Moment geht man von einem Unglücksfall aus, also nicht von Brandstiftung, auch nicht von einem Terroranschlag.
Eigentlich sollte der französische Präsident Macron heute Abend um 20 Uhr seine Rede halten. Er wollte die Ergebnisse dessen bekannt geben, was er als Ergebnis seiner Diskussion im Lande zu den berühmten Gilets jaunes macht. Das hat er aufgegeben, er ist dann vor Ort gewesen. Gibt es da sonstige Reaktionen?
Ja, Präsident Macron war zusammen mit dem Regierungschef Edouard Philippe schon kurz nach 20 Uhr an der Kathedrale Notre Dame und hat natürlich auch gleich getwittert, hat geschrieben, die brennende Kathedrale Notre Dame träfe uns alle mitten ins Herz. Die Pariser Bürgermeisterin hat sich geäußert, sprach von einem fürchterlichen Brand. Es haben sich viele Katholiken geäußert, Religionshistoriker, Priester, auch der Erzbischof von Paris. Sie sprachen von einem Monument des Katholizismus. Sie sprachen davon, dass Notre Dame so vieles schon überstanden hätte, selbst die Revolution, selbst den Zweiten Weltkrieg, die deutsche Besatzung. Und nun durch einen solchen Brand könne so etwas geschehen. Ich war selbst hier in einem Bistro, an einer Ecke, da lief selbstverständlich auch der Fernseher und die Bar war ziemlich voll, vielleicht 30, 40 Menschen und keiner sagte etwas. Alle schauten auf diesen Fernsehschirm und konnten es eigentlich nicht glauben und tatsächlich hat man sich so an diese Kathedrale Notre Dame auf der Ile de la Cité mitten in der Stadt gewohnt, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es diese Fassade nicht mehr geben wird, aber es wird sie ja auch weiterhin geben.
Das war Jürgen König mit ersten Informationen. Wir werden Sie sicherlich weiter hören zu dem Thema und mitgehört hat Henri Menudier von der Sorbonne, den ich jetzt auch am Telefon begrüße. Schönen guten Abend, Herr Menudier.
Ja, guten Abend.
Ich habe gerade davon gesprochen, das ist das Wahrzeichen nicht nur von Paris, von Frankreich. Habe ich dazu hochgegriffen? Nein.
Nein, das ist also richtig. Das ist einer der großen Symbole des Christentums. Es ist ein Symbol also auch der Kultur, nicht nur für Frankreich, sondern auch eigentlich für die ganze Welt, weil es kommen ja jedes Jahr Millionen von Touristen, die Notre-Dame besuchen. Ja. Und wie es vorher gesagt wurde, die Notre-Dame ist ja so sehr präsent, nicht nur religiös gesehen, aber auch politisch und auch kulturell, ja.
Genau das wollte ich nochmal vertiefen. Sie haben gerade gesagt, ein Symbol für das Christentum. Wenn ich jetzt die Frage stelle, es ist mehr als nur die christliche Tradition in Frankreich. Stimmen Sie dann zu oder gibt es da noch Differenzierung?
Nee, es ist mehr. Natürlich, die Katholiken fühlen sich ja so direkt natürlich betroffen. Aber Notre-Dame de Paris hat auch eine allgemeine geschichtliche, politische Bedeutung, weil viele politische Ereignisse haben eigentlich dort stattgefunden. Also beispielsweise die Krönung von Napoleon I. zum Kaiser in Anwesenheit also des Papstes hat dort stattgefunden. Oder was in allen französischen Gedächtnissen geblieben ist, am Ende der deutschen Besatzung in Paris im August 1944 gab es dann ein Hochamt in der Kathedrale mit Tausenden von Menschen und mit General de Gaulle. Und das ist ein Bild, das also geblieben ist. Und das Gleiche, wenn de Gaulle gestorben ist, dann gab es also auch einen Gottesdienst in Notre-Dame mit sehr vielen Menschen. Das heißt also, diese Kathedrale ist die wichtigste eigentlich in ganz Frankreich und hat also darüber hinaus eine große Bedeutung für viele Menschen in Europa und auch in der Welt. Ja.
Sie haben es gesagt, die Revolution hat diese Kathedrale überlebt, die deutsche Nazi-Besatzung hat diese Kathedrale überlebt. Wenn ich Sie fragen würde, diese Kathedrale ist das Symbol für welches Frankreich?
Ja, für das menschliche Frankreich, ja. Weil hier geht es nicht um politischen oder historischen Auseinandersetzungen, sondern das ist einer der großen Symbole Frankreich und nicht nur religiös, sondern auch, wie gesagt, historisch und kulturell. Also beispielsweise der große Schriftsteller Victor Hugo, einen historischen Roman, 1831 veröffentlicht mit dem Titel Notre-Dame de Paris. Und da erzählt die Geschichte des Glöckners Quasimodo und der Tänzerin Esmeralda. Und dieser Roman hat einen sehr großen Erfolg gehabt. Und darüber hinaus wurde es verfilmt und es wurden sogar Musical gemacht, ja. Sodass der Name Notre-Dame de Paris ist eigentlich so in der ganzen Welt sehr, sehr bekannt. Ja, nicht nur aus religiösen Gründen, wie gesagt, aber auch aus politischen und aus kulturellen Gründen.
Jetzt möchte ich dennoch die Frage stellen, ist das sozusagen das Paris, was für Sie, für mich und viele symbolisch ist, oder ist es auch für das Paris, was sich natürlich sehr verändert hat, auch durch Migration? Wie würden Sie das bezeichnen?
Nein, das ist ein Symbol. Ich glaube, das hat hier mit der Migration also sehr wenig zu tun. Natürlich kommen sehr viele Menschen aus dem Ausland und ich nehme an, sehr viele Migranten. Und gerade die katholische Kirche in Paris hat sich sehr dafür eingesetzt, dass man die Migranten menschlich aufnimmt und dass man sich also für ihre Integration kümmert. Aber diese Kathedrale ist einfach ein Symbol unserer Geschichte. Man könnte vielleicht nur einen Vergleich machen mit der Kathedrale von Reims, wo viele französische Könige gekrönt wurden. Aber es ist klar, dass die Kathedrale in Paris, also Notre-Dame, zieht sehr viele mehr Besucher, ja, und es hat eine größere Ausstrahlung in der ganzen französischen Geschichte, ja.
Wenn Macron heute Abend seine Rede nicht halten konnte, das soll meine letzte Frage sein, ist das ein Symbol? Er wollte ja mit der Rede heute Frankreich wieder befrieden und jetzt kommt so etwas dazwischen. Was sagt uns das oder sagt uns das nicht? Ist es einfach ein Zufall?
Ja, das ist natürlich ein böser Zufall. Der hat wirklich Pech, weil es gibt ja viele Bedenken, ob es ihm gelingen wird, also wirklich glaubwürdige Vorschläge zu machen, vor allem Vorschläge, die von allen Menschen oder Franzosen so gern angenommen werden. Aber ich glaube schon, dass er recht gehabt hat, weil dieser Brand in Notre Dame ist natürlich eine sehr traurige Angelegenheit für die Franzosen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen heute Abend dann das Fernsehen zugeschaut haben. Und sie wären also wahrscheinlich nicht bereit gewesen, Macron zu hören. Also das ist natürlich kein gutes Zeichen also für die Durchsetzung seiner Vorschläge.
Aber da werden wir dann zu einem anderen Zeitpunkt weiter drüber reden. Das war Henri Menutier und ich bedanke mich herzlich für die ersten Einschätzungen zu diesem Thema. Als nächstes schauen wir nach Deutschland. Wir haben es gehört in den Nachrichten. Herr Winterkorn wird angeklagt, zumindest von der Staatsanwaltschaft. Und das Gericht muss jetzt entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird im Dieselskandal. Das ist eine neue Wendung, die ist schwierig. Birte Ohlig.
Die Staatsanwaltschaft legt den 5 Angeklagten insbesondere Betrug, Untreue sowie Steuerhinterziehung zur Last. Die Manager sollen Behörden, Autohändler sowie Käufer von Dieselfahrzeugen bewusst getäuscht haben, weil sie davon wussten, dass 2 Modelle von Dieselmotoren mit einer illegalen Software ausgestattet worden waren. Besonders im Fokus der Anklage der damalige Konzernchef Martin Winterkorn. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Betrug in besonders schwerem Fall, Untreue sowie einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor. Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe.
Weil er es seit dem 25.05.2014 als Garant unterlassen habe, nach Kenntnis der rechtswidrigen Manipulationen an Dieselmotoren, diese gegenüber den Kunden und den zuständigen Behörden in Europa und den USA offenzulegen und den weiteren Einbau dieser sogenannten Abschalteinrichtungen zu untersagen.
Infolgedessen seien in Deutschland und den USA deutlich höhere Geldbußen gegen den VW-Konzern verhängt worden. Bislang hat Volkswagen allein in den USA 29 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen zahlen müssen. Die weltweiten Abgasnormen verbieten es ausdrücklich, sogenannte Abschalteinrichtungen zu verwenden, die es ermöglichen, das Auto im Testbetrieb deutlich schadstoffärmer aussehen zu lassen als im Realbetrieb auf der Straße. Doch genau so eine Einrichtung habe Volkswagen jahrelang verwendet.
Zu diesem Zweck sind die entsprechenden Dieselfahrzeuge offensiv und wahrheitswidrig als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben worden. In Deutschland, Europa und den USA wurden in den Folgejahren insgesamt 9.058.621 in Wahrheit nicht zulassungsfähige Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda in den Verkehr gebracht und verbotswidrig zum Straßenverkehr zugelassen.
Die Manager hätten die Verkaufszahlen möglichst hochhalten wollen, um damit den Gewinn zu steigern, den des Konzerns, aber auch den eigenen. Denn abhängig vom Erfolg des Unternehmens seien auch die Boni gewesen, die den Managern ausgezahlt wurden. Im Tatzeitraum zwischen 2006 bis 2015 sollen das bis zu 11 Millionen Euro gewesen sein. Für viele Volkswagen-Mitarbeiter in Braunschweig kam die heutige Nachricht der Staatsanwaltschaft nicht überraschend.
Endlich mal, dass der an eine Kandare gezogen wird. Die zahlen wieder Gelder, weil sie Millionen haben und dann gehen sie doch nicht in den Knast. Wir Mitarbeiter hier sind alle erzürnt über die Idioten.
Wenn er schuldig ist, soll er seine gerechte Strafe kriegen.
Ich stand ja jahrelang in Verantwortung. Genug verdient hat er, auch darüber raus.
Das ist alles so undurchsichtig. Also ich glaube nicht, dass man da überhaupt unser eins was sagen könnte.
Das Landgericht Braunschweig muss jetzt die knapp 700 Seiten lange Anklageschrift prüfen und entscheiden, ob sie die Anklage zulässt. Sollte es zu einem Prozess kommen, in dem Martin Winterkorn und die weiteren Beschuldigten verurteilt werden, droht ihnen bis zu 10 Jahre Haft.
Das waren die Fakten, das war der Bericht von Birte Ohlig. Soweit dazu. Wir wollen aber fragen, was steckt denn dahinter und vor allen Dingen, was müssen wir daraus lernen? Reden wollen wir mit Oliver Krischer, der grüne Verkehrsexperte, jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Kommt das für Sie überraschend, was da heute passiert ist? Der ein oder andere hatte ja schon fast die Geduld verloren, weil die Amerikaner immer etwas schneller mit solchen Dingen sind.
Naja, dass heute die Anklage gegen Herrn Winterkorn erhoben wurde, das war irgendwie zu erwarten, weil es ist doch zu offensichtlich, dass der Technik-Nerd Martin Winterkorn, der er als Vorstandsvorsitzender war, dass der nichts davon mitbekommen haben will, was da an Abgasskandal gelaufen ist. Das konnte niemand glauben. Es gab ja auch schon Ermittlungen aus den USA, die relativ eindeutig ergeben haben, auch Zeugenaussagen, dass da mehr war als Nichtwissen. Und deshalb hat mich das heute nicht überrascht.
Jetzt müssen wir natürlich immer noch dreimal sagen, das ist die Anklage, die muss noch angenommen werden, die Unschuldsvermutung gilt. So, jetzt machen wir die Klammer wieder zu. Viele sagen ja heute Abend, damit ist endgültig klar, das ist nicht ein Einzelner gewesen, das hatte System. Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich hat es System. Das sieht man allein schon daran, dass es ja nicht nur VW ist, sondern wir im Grunde genommen bei allen Herstellern in unterschiedlichem Ausmaß, in unterschiedlicher Ausprägung solche Manipulationsphänomene haben. VW hat es nur besonders dolle getrieben und besonders auf die Spitze getrieben. Und ob da jetzt Martin Winterkorn und in welcher Weise involviert war, das wird jetzt am Ende dann ein Gericht entscheiden. Und das ist auch gut so, dass das endlich mal jetzt soweit ist, dass der Winterkorn sich auch seiner persönlichen und juristischen Verantwortung stellen muss.
Wobei das Ganze wird natürlich noch dauern. Die Grundfrage, die dahinter steht, die lässt einen ja fast schaudern. Konnte irgendjemand annehmen, dass so etwas nicht auffällt? Ich meine, die Frage muss man sich ja immer wieder stellen. Jetzt immer, wenn wir davon ausgehen, dass das weitgehend richtig ist, was wir da bisher alles gehört haben. Haben Sie da eine Erklärung für?
Naja, wir haben uns mit der Frage ja 2 Jahre im Untersuchungsausschuss des Bundestages beschäftigt. Und für mich ist da eins deutlich geworden, es gab in der Automobilindustrie eine Hybris, dass man die Bedingungen diktieren kann. Also das System war so, dass die Autoindustrie sagt, wo es lang geht. Und am Ende haben Kontrollbehörden, Kontrollinstanzen bis hin zu den Prüfdiensten alle mitgespielt und haben das System so darauf ausgerichtet, dass nur geguckt wird, was passiert auf dem Prüfstand. Alle wussten, alle ahnten, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, weil jeder konnte merken, auf der Straße gibt es ganz andere Emissionswerte. Aber das System war so, dass alle nur ihren Tunnelblick hatten. Und das hat ja nun eine Reihe von Jahren perfekt funktioniert.
Welche Frage steckt noch dahinter, wenn ich mir die Grundfrage anschaue, Diesel ja oder nein? VW und andere haben gemerkt, in Amerika schaffen wir die Werte nicht. Man wollte den Diesel nicht aufgeben, also wurde es passend gemacht. Ist damit rückwirkend auch die ganze Entscheidung in Richtung Diesel falsch oder hat man den Diesel mit der falschen Technologie auf der Straße gehalten?
Also ich glaube, man hat sich so an den Diesel geklammert und hat irgendwann die Grundentscheidung getroffen, das ist die deutsche Motorentechnologie, das ist das, was wir vorantreiben und in den Markt drücken wollen. Und hat sich dann selber auch eingeredet, das geht umweltfreundlich, das geht klimafreundlich und hat eigentlich nicht schon die vor 15 oder unter Umständen noch mehr Jahren erkennbaren Defizite, dass die Abgasreinigung immer aufwendiger wird, dass auch Diesel am Ende nur ein fossiler Brennstoff ist, der CO2 immer produziert. Das hat man alles ignoriert und ist dann in eine Sackgasse mit vollem Krabum reingelaufen, die dann in den USA tatsächlich endgültig zerbrochen ist, weil da ging es dann wirklich nur noch unter dem hohen Druck der amerikanischen Kontrollbehörden und der hohen Auflagen, ging es dann wirklich nur noch mit Manipulationen. Und das muss man heute sagen, in der Rückschau, das ist ein Desaster gewesen. Wenn die Autoindustrie sehr viel früher auch auf andere Technologien gesetzt hätte, mehr rechts, mehr links geblickt hätte, dann glaube ich, ständen VW und Co. heute besser da.
Also verlorene Jahre mit dem Diesel und dann nur durch Betrug zu retten?
Ja, so kann man es am Ende sagen. Das ist die Quintessenz. Man hat den Endpunkt der Technologie im Grunde genommen verpasst und hat geglaubt, man kann das irgendwie immer weiter drehen. Und diese Hybris hat die Hersteller, und das betrifft ja beileibe nicht nur VW, im Grunde genommen in diese Sackgasse reingetrieben.
Was heißt das aber jetzt für die Zukunft? Im Moment schreien alle Strom, die Grünen auch. Ist denn Strom wirklich die Zukunft oder müssen wir nicht auch Dinge wie Wasserstoff und solche Sachen viel mehr in den Blick nehmen? Sind wir nicht wieder dabei, nur auf eine Sache zu setzen, ohne uns vielleicht links und rechts zu informieren? Sie haben das gerade so schön gesagt.
Naja, bei Wasserstoff ist ja so, vor 20 Jahren wurde uns von Daimler, von BMW, auch teilweise von VW erzählt, in 2 Jahren gibt es das Wasserstoffauto und das wird die große Technologie. Da ist bis heute nicht wirklich was Substanzielles passiert.
Es gibt zwar einzelne Daimler habe ich jetzt gesehen, hat den ersten mit allerdings nur mit einer Auflage von 1000.
Ja, die sind bis heute im Grunde genommen nicht über das Modellstadium hinausgekommen. In der Elektromobilität sieht das einfach anders aus. Und wir müssen auch einfach zur Kenntnis nehmen, durch die Entscheidungen in Asien, vor allen Dingen in China, ist ein Stück weit auch die Technologieentscheidung getroffen worden. Die machen das jetzt. Die entwickeln im Moment nun hauptsächlich für ihren Markt, aber günstige und ja auch gute Fahrzeuge, die früher oder später auch in Europa auftauchen werden. Und ich glaube, wenn man sich jetzt beispielsweise VW anguckt, die haben das realisiert und stellen jetzt ihre Produktion komplett um. Das ist ja ein radikaler Wechsel, der da im Moment bei Volkswagen stattfindet. Deshalb denke ich, für den Pkw-Bereich ist die Entscheidung gelaufen, zumindest für die nächste Zeit. Anders sieht das eher im Lkw, bei Schiffen, Flugzeugen aus. Da kann es durchaus sein, dass Wasserstoff eine große Rolle spielt. Aber die Technologie, die effiziente Technologie bei den Elektrofahrzeugen, die hohe Dynamik, die wir im Moment in der Batterietechnik haben, das erinnert ja sehr stark an die Photovoltaik, wird immer billiger, wird immer besser. Das alles führt eigentlich dazu, dass im Pkw-Bereich, zumindest für den Massenmarkt, dass alles, was man im Moment sehen kann, darauf hindeutet, dass es auf die Elektromobilität läuft. In den anderen Märkten, Transporte oder so, sieht sicherlich etwas anders aus.
Wenn wir dann die Ladeinfrastruktur haben, ist ein anderes Thema. Zum Schluss noch mal kurz, was heißt das eigentlich, Manager, die bis zu 17 Millionen pro Jahr gekriegt haben, die aber solche Dinge zu verantworten haben? Was geht da in Ihnen vor, wenn man das nebeneinander stellt? Ich gebe zu, es ist eine leicht polemische Frage.
Naja, also es ist eigentlich ein absolutes Unding. Ich will jetzt gar nicht bewerten, was Herr Winterkorn alles damals gemacht hat. Das ist jetzt eine Gerichtsfrage. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen empört, ist, ich habe ihn vor 2 Jahren im Untersuchungsausschuss, musste ihn befragen und er hat sich da so als Unschuldslamm, als Unwissender hingestellt, hat so getan, als ob er sich nie mit Abgasreinigung, nie mit Motorensoftware, mit Motorsteuerung auseinandergesetzt hat. Dass so jemand, der solche Gehälter kriegt und so eine Rolle spielt und am Ende ja auch so abgesichert ist, dass der nicht das Kreuz hat, seine Karriere als Autobauer ist ja nur definitiv vorbei, das ist ehrlich gesagt, was ich einfach nicht verstehe, dass der nicht in der Lage ist, reinen Tisch zu machen, nicht zu sagen, wir haben falsche Entscheidungen getroffen, da es war ein Fehler, es war auch meine Verantwortung. Das alles kommt ja nicht. Es kommen Ausreden, es kommt ein Wegdrücken. Und ehrlich gesagt, mich ärgert auch, was VW an der Stelle macht. Die tun jetzt so, als hätten sie mit Macht den Winterkorn nichts zu tun. Ich erwarte ja auf die Pressemitteilung, wo sie dann fragen, wer war eigentlich dieser Herr Winterkorn. Das, ehrlich gesagt, ist dem nicht angemessen. Ich würde da von dem Konzern wirklich erwarten, dass er jetzt auch den richtigen Schnitt macht und da vor allen Dingen auch die ganzen Millionen betrogenen Dieselfahrer mal in einer angemessenen Art und Weise entschädigt. Die finanziellen Möglichkeiten für den Konzern sind da. Das ist Verantwortungslosigkeit, was da nach wie vor in der Automobilindustrie herrscht.
Herzlichen Dank, das war Oliver Krischer, der Verkehrsexperte der Grüne. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.32 Uhr beginnen unsere Kurzberichte und da bleiben wir quasi beim Thema, denn es gibt strengere CO2-Grenzwerte für Autos aus Europa. Ralf Siener.
Für die Autoindustrie sind die neuen CO2-Grenzwerte der Europäischen Union von großer Bedeutung. Denn zu erreichen sind diese neuen Grenzwerte nur, wenn die Hersteller neben Dieseln und Benzinern immer mehr Elektroautos verkaufen und ihre Produktionsanlagen entsprechend umrüsten. Die neuen EU-Vorgaben sind deutlich schärfer, als die Autoindustrie und die Bundesregierung dies ursprünglich wollten. Die EU-Staaten hatten Anfang Oktober für eine Senkung des CO2-Wertes bei Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen um durchschnittlich 35% plädiert. Deutschland trug das Ziel damals mit, obwohl die Bundesregierung wie auch die Juncker-Kommission in Brüssel eigentlich nur eine Minderung von 30% wollten. Die jetzt beschlossenen, deutlich strengeren CO2-Ziele für Pkw und leichte Lkw sollen helfen, die Klimaziele der EU und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Es gibt neue Zahlen für die Asylanträge in Deutschland. Isabel Reifenrath.
Die Zahl der Asylanträge ist laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im März zurückgegangen. Demnach wurden rund 11.000 Erstanträge und 1.800 Folgeanträge gestellt. Das sind rund 11% weniger als im Februar. Die meisten Asylanträge werden noch immer von Flüchtlingen aus Syrien gestellt. Auch wenn die Zahl leicht gesunken ist im Vergleich zu den letzten Monaten. Nun liegt sie bei unter 3.000. Danach stammen die meisten anderen Asylsuchenden aus Nigeria, dem Irak und Afghanistan. Die Zahl der geflüchteten Afghanen hat leicht zugenommen im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist sie aber gesunken. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurde im März über knapp 20.000 Anträge entschieden. Etwa ein Drittel wurde abgelehnt, ein Drittel durch Dublin-Verfahren entschieden oder zurückgenommen. 40% der Antragsteller haben einen Flüchtlingsstatus erhalten. Die Zahl der noch anhängigen Asylanträge lag Ende März bei etwa 53.000. Im Februar waren es noch fast 57.000. Von Januar bis Februar war die Zahl der Asylanträge auch schon um 16% gesunken.
Die Zahl der Ermittlungspannen im Zusammenhang mit den Kinderpornografie-Vorwürfen in Lüchte sind kaum noch zu zählen. Jetzt gibt es weitere. Philipp Eckstein.
Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten am Montagnachmittag der Polizei ein Foto des Schuppens gemeldet und gefragt, ob der Ort jemals durchsucht worden sei. Polizei und Staatsanwaltschaft beantworteten die Frage nicht. In einer gemeinsamen Pressemitteilung teilten sie allerdings Stunden später mit, sie hätten im Rahmen von Ermittlungen auf dem Campingplatz in Lüchte einen Geräteverschlag festgestellt, der dem Hauptbeschuldigten zuzuordnen sei. Bei einer Durchsuchung seien Werkzeuge und Metallschrott gefunden worden, allerdings keine Beweismittel. Der innenpolitische Sprecher der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag, Hartmut Ganske, sagte, er wolle nicht mehr von Ermittlungspannen sprechen. Das sei das reinste Chaos. NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sagte er, damit die Bevölkerung wieder Vertrauen gewinne, müsse Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Auf dem Campingplatz in Lüchte soll ein Dauercamper mit einem Komplizen über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben.
Israelische Forscher haben ein Kunstherz aus 3D-Druck präsentiert. Tim Aßmann.
Hellrot und ungefähr so groß wie eine Kirsche. So sieht das Kunstherz aus dem 3D-Drucker aus. Von der Größe her entspricht es ungefähr dem Herz eines Hasen, erklärten Forscher der Universität Tel Aviv nun, als sie den Prototypen vorstellten. Den israelischen Experten ist nach eigenen Angaben ein Durchbruch gelungen, denn sie konnten ein Mini-Herz drucken, das aus menschlichem Gewebe besteht, eigene Blutgefäße und sogar Herzkammern hat. Das Kunstherz sei vergleichbar mit dem eines menschlichen Fötus, so die Forscher. Für den Druck verwendet wurde eine Art Biotinte aus Zellmaterial und Proteinen. Das 3D-Kunstherz schlägt aber noch nicht. Die Zellen könnten sich noch nicht selbst synchron zusammenziehen, erklärten die israelischen Wissenschaftler. In den nächsten Stufen soll das Kunstherz nun im Labor lernen zu arbeiten und später dann in Tierversuchen getestet werden. Bis zu einer möglichen Transplantation in einen menschlichen Patienten werden noch Jahre vergehen, falls die Technologie sich überhaupt so weit durchsetzen sollte. Das Fernziel der Forscher sind Kunstherzen aus dem 3D-Drucker, die passgenau für den jeweiligen Patienten entwickelt werden können. Dann wäre die Medizin nicht mehr auf Organspenden angewiesen.
23.36 Uhr ist es geworden, bei uns Zeit auf das Börsengeschehen zu schauen, die deutsche Börse von und mit Claudia Wehrle.
Der DAX hat sich schwer getan, eine Richtung einzuschlagen. Immerhin, zu Handelsschluss kann er sich von seinem Tagestief erholen. Er steigt auf 12.020 Punkte. Da schwingt viel Hoffnung mit. Die Hoffnung nämlich, dass es bald zu einer Einigung in Sachen Handelsstreitigkeiten kommen wird. Der amerikanische Finanzminister hat entsprechende Andeutungen gemacht. Zudem scheint auch Bewegung in die Streitigkeiten zwischen den USA und der EU zu kommen. Die Gespräche sollen sich auf den Abbau von Zöllen für Industriegüter und auf Produktionsstandards konzentrieren. Von Unternehmensseite hat zu Wochenbeginn die Autobranche von sich reden gemacht. Während in den kommenden Tagen auf der Automesse in Shanghai die neuen Trends und Entwicklungen präsentiert werden, da müssen sich Daimler und VW hierzulande immer noch mit den Folgen des Dieselskandals auseinandersetzen. Bei etwa 60.000 SUVs aus dem Hause Daimler sollen die Abgaswerte mithilfe eines Computerprogramms gesenkt worden sein. Anleger haben daraufhin Daimler-Aktien verkauft. Was VW betrifft, die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat nun Anklage gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn erhoben. Ihm und weiteren Führungskräften wird ein besonders schwerer Fall des Betrugs vorgeworfen. Die Beschuldigten sollen von den Dieselmanipulationen gewusst haben. VW-Aktien sind zu Handelsschluss dennoch mehr als 1% im Plus. Auch die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank sind gefragt. In den USA legen in diesen Tagen die großen Finanzinstitute ihre Quartalsberichte vor. Die meisten Banken stehen deutlich besser da als die Konkurrenz hierzulande. Ob das zum Anlass genommen wird, dass eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank zustande kommt, das steht noch nicht fest.
Das war der Börsenbericht, das war Claudia Wehrle. Die Zahl der Masernfälle ist weltweit drastisch gestiegen. Sie vervierfachte sich im ersten Quartal 2019. Das hat heute die Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt. Und damit sind wir beim Thema. Muss es in Deutschland so etwas wie eine Impfpflicht geben? Denn genau das sind ja die Argumente derjenigen, die sagen, ja, wir brauchen die Impfpflicht. Und inzwischen gibt es immer mehr politische Verantwortliche, die sagen, ja, wir brauchen sie. Die Debatte heute hat Frank Capellan.
Der Druck auf die Bundesregierung wird größer. Immer mehr Bundesländer schließen sich der Forderung nach einer Masernimpfpflicht an, seit Brandenburg am vergangenen Donnerstag vorgeprescht war.
Ich persönlich bin hier sehr der Meinung, dass wirklich jetzt lange genug rumexperimentiert worden ist,
meint Karl-Josef Laumann am Morgen im Deutschlandfunk. Der Christdemokrat ist Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen und überzeugt davon, dass mit Freiwilligkeit beim Thema Impfen nichts mehr zu machen ist. Er fordert daher eine bundeseinheitliche Verpflichtung zur Impfung bei Kindern.
Ich finde, in der Politik muss es auch so sein, dass nach jahrelangen Debatten, nach jahrelangen Hin und Her, man auch mal irgendwann entscheiden muss. Und es ist doch nicht umsonst so, dass zurzeit doch ein gewichtiger Teil der in den Ländern verantwortlichen Gesundheitsministern sagt, wir müssen diese Frage der Impfpflicht jetzt auch wirklich mal prüfen. Und ich gehe sogar so weit und sage, wir müssen sie durchsetzen.
Mehr oder weniger durchgesetzt wurde sie bereits im SPD-geführten Brandenburg. Dort wird die Impfpflicht als Voraussetzung für die Kita-Aufnahme gerade vorbereitet. Solange es keine bundesrechtliche Lösung gibt, werden wir das im Alleingang tun, bekräftigt der Brandenburger Gesundheitsstaatssekretär Andreas Büttner von der Linkspartei. Schließlich gäbe es eine wachsende Zahl ungeimpfter Kinder in den Tageseinrichtungen.
Ich bin auch nicht bereit, das zu akzeptieren, weil es hier tatsächlich um den Schutz von denjenigen geht, die nicht geimpft werden können. Das sind kleine Babys, das sind auch Erwachsene, wo wir Impflücken haben. Und ich glaube, da ist Politik gefordert zu handeln und das macht Brandenburg.
Noch einen Schritt weiter könnten möglicherweise die Hamburger gehen. Bei Schulstartern liegt die Impfrate dort derzeit bei 93%. Das reicht nicht, um die Masern auszurotten, glaubt die CDU-Gesundheitspolitikerin Birgit Stöver. Die Hamburgerin reagiert damit auch auf einen Masernausbruch in Schleswig-Holstein.
Wir fordern die Impfpflicht für Kindergarten- und Grundschulkinder, aber auch für die Beschäftigten in Kindergarten und Grundschule.
Thüringen schließt sich dem Ruf nach Impfpflicht an. Hessen hält eine Verpflichtung für nicht verhältnismäßig. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU setzt weiter auf Aufklärung und Freiwilligkeit.
Wir sind skeptisch gegenüber der generellen Verpflichtung, gleichwohl wir sehr aufs Impfen setzen. Wir haben insgesamt in Bayern eine sehr hohe Impfquote und nicht dermaßen Ausfälle, wie es in anderen Ländern der Fall gibt. Wäre das in Bayern auch so, müsste man drüber nachdenken. Aber derzeit, glaube ich, braucht es das noch nicht.
Seitens der Bundespolitik gibt es dagegen viel Zustimmung. Nach Familienministerin Franziska Giffey hat sich nun auch SPD-Chefin Andrea Nahles klar auf die Seite der Befürworter einer Impfpflicht gestellt. Die individuelle Freiheit hat ihre Grenzen dort, wo sie die Gesundheit vieler anderer gefährdet, betont Nahles in der Süddeutschen Zeitung. Und damit stützt sie die Position von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Es geht sicherlich nicht darum, alle Bundesbürger zu verpflichten, sich impfen zu lassen. Aber wenn es um Gemeinschaftseinrichtungen geht, etwa um Kindertagesstätten, um Schulen, auch um öffentliche Gesundheitsversorgung, kann man sicherlich darüber reden, inwieweit wir zu einer Durchsetzung eines bestimmten Impfstatuses und damit zum Schutz für die anderen in der Gemeinschaftseinrichtung kommen.
Spahn will Anfang Mai einen Vorschlag für eine bundeseinheitliche Regelung unterbreiten. Dabei beruft sich der CDU-Minister auf die Weltgesundheitsorganisation, die kürzlich warnte, die steigende Zahl von Impfgegnern wird zu einer globalen Bedrohung.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Dass das Bundesverfassungsgericht heute so geurteilt hat, wie es geurteilt hat, durfte man erwarten. Denn in der Hauptsache hatte man schon gesagt, ja, auch behinderte und betreute Menschen müssen und dürfen wählen. Dass sie die Eilbedürftigkeit erkennen, 6 Wochen vor der Europawahl, nun ja, es war zu erwarten. Gigi Deppe.
Peter Benzenhöfer von der Lebenshilfe in Baden-Württemberg war einer der wenigen, die im Gerichtssaal im Rollstuhl saßen. Er hatte vorab doch die Hoffnung, dass die Europawahl für alle Behinderte geöffnet wird.
Dann gehe ich lächelnd raus
und sagt mir, wir haben mal wieder ein bisschen was geschafft.
Und so kam es dann auch. Die 8 Richter verkündeten ihre Entscheidung nur im Tenor. Eine Begründung gab es noch nicht, aber feststeht, die rund 80.000 Menschen mit Behinderung und Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind, alle, die bislang von vielen Wahlen ausgeschlossen waren, dürfen nun doch schon bei der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Jedenfalls dann, wenn sie einen Antrag stellen oder gegen das Wählerverzeichnis Einspruch erheben. Ende Januar hatte das Bundesverfassungsgericht für die Bundestagswahl entschieden, dass diese Wählergruppen nicht mehr pauschal ausgeschlossen werden dürfen. Für die Europawahl Ende Mai hatte der Bundestag allerdings die erforderliche Gesetzesänderung nicht mehr hinbekommen. Erst ab 1. Juli gilt ein neues Wahlrecht. Erst die Wahlen danach sollten geöffnet werden. Dass die Verfassungsrichter auch die Europawahlen öffnen würden, zeichnete sich schon während der mündlichen Verhandlung am Nachmittag ab. Denn sie fragten immer wieder nach, als die Vertreter der Bundesregierung sagten, für die Europawahl sei das nicht mehr zu schaffen. Ansgar Heveling, Justiziar der CDU-Bundestagsfraktion, sagte zum Beispiel, eine Öffnung der Wahl sei aus praktischen Gründen nicht mehr hinzubekommen.
Es muss dann also in Zukunft händisch nachkontrolliert werden, welcher Wahlrechtsausschuss besteht und welcher gegebenenfalls dann eben nicht mehr besteht. Und das praktisch umzusetzen, wird schwierig sein.
Die grüne Bundestagsabgeordnete Britta Hasselmann hielt dagegen.
Ich glaube, dass es eine große Arbeitsleistung für die vielen, vielen Kommunalbeschäftigten ist in den Verwaltungen, in den Landesverwaltungen. Aber dieser Verwaltungsaufwand darf aus unserer Sicht kein Argument dafür sein, Menschen dieses Bürgerrecht zu verweigern.
Die Verfassungsrichter hatten sich ausführlich beim Bundeswahlleiter und Wahlverantwortlichen aus verschiedenen Bundesländern erkundigt. Die Antwort fiel bei fast allen gleich aus. Sie waren eher optimistisch. Eine Beteiligung sei machbar. Pro Wähler circa 4 Minuten Arbeitseinsatz rechnete zum Beispiel der Wahlleiter aus Nordrhein-Westfalen aus. Die Öffnung also nicht völlig unmöglich, wenn die Umsetzung auch für die einzelnen Gemeinden wegen der Osterfeiertage und Brückentage und wegen des Personalmangels teilweise schwierig werde. Gut möglich, dass es diese Auskünfte letztlich waren, die den Richterspruch beflügelt haben. Peter Benzenhöfer, als Vertreter der Lebenshilfe, einer der wenigen Menschen mit Behinderung im Gerichtssaal, war tatsächlich hochzufrieden.
Für jeden sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass er wählen kann. Wählen ist ein Grundrecht und steht im Grundgesetz, dass kein Mensch wegen seiner Behinderung benachteiligt werden sollte.
Warum die Richter so entschieden haben, das werden sie erst in Zukunft mitteilen. Fest steht aber jetzt schon, alle, die die Europawahlen vorbereiten, werden dieses Urteil beherzigen müssen.
Gigi Deppe berichtete aus Karlsruhe. Und noch eine Entscheidung ist heute gefallen, sie war so zu erwarten. Die EU-Urheberrechtsreform ist angenommen worden. Es war zu erwarten und wir alle wissen, es ist heftig gestritten worden. Nicht immer mit fairen Mitteln, mit den richtigen Argumenten, aber sie kommt. Paul Vorreiter.
Auf Julia Klöckners Unterschrift in Luxemburg kam es an. Hätte sich Deutschland bei der Abstimmung am Vormittag enthalten oder gegen das Vorhaben gestimmt, wäre keine ausreichende Mehrheit zustande gekommen. Denn die Niederlande, Luxemburg, Polen, Italien, Finnland und Schweden stimmten mit Nein, 3 weitere Länder enthielten sich. Die Bundesregierung hat ihrer Zustimmung allerdings eine Erklärung beigefügt, in der sie ihre Lesart der Richtlinie verdeutlicht. Die deutsche EU-Botschafterin Susanne Schech-Konduros trug die Erklärung vor.
Die Vorschrift fordert ausdrücklich die Ausgewogenheit zwischen den Grundrechten sowie die Möglichkeit zu wahren, geschützte Inhalte im Rahmen gesetzlicher Erlaubnisse auf Upload-Plattformen zu nutzen. Die Bundesregierung geht deshalb davon aus, dass dieser Dialog vom Geist getragen ist, eine angemessene Vergütung der Kreativen zu gewährleisten, Upload-Filter nach Möglichkeit zu verhindern, die Meinungsfreiheit sicherzustellen und die Nutzerrechte zu wahren.
Die Bundesregierung stellte klar, welche Plattformen aus ihrer Sicht vom umstrittenen Artikel 17 ausgeschlossen sind. Das ist der Artikel, mit dem kommerzielle Plattformen grundsätzlich haftbar gemacht werden für die Inhalte, die ihre Nutzer hochladen, zum Beispiel Videos oder Musik. Gegner dieses Artikels kritisieren, dass er Plattformen dazu zwingt, eine Erkennungssoftware einzusetzen, um zu verhindern, dass sich urheberrechtlich geschützte Inhalte auf den Seiten finden. Das Problem dabei, die Technologie sei fehleranfällig, könne nicht genau unterscheiden zwischen geschütztem Material und zulässigem, wie etwa Satire oder Verfremdungen. Die Bundesregierung nennt die Dienste, die Artikel 17 nicht betreffen sollen, zum Beispiel Wikipedia, Blogs und Foren, Messenger-Dienste wie WhatsApp, Special-Interest-Angebote ohne Bezüge zur Kreativwirtschaft sowie Start-ups. Zudem müssten laut Erklärung praktikable Lösungen gesucht werden, wie Plattformen Lizenzen für die geschützten Inhalte einholen. Ihnen solle nichts Unzumutbares abverlangt werden. Timo Wölken, SPD-Europaabgeordneter, hatte sich gegen Uploadfilter eingesetzt und findet die Einschränkungen des Protokolls gut.
Das klare Bekenntnis, die Technik der Inhaltserkennung wirklich nur auf die allergrößten marktmächtigen Plattformen zu beschränken, das ist also Facebook, das ist YouTube, das ist wichtig. Und darüber hinaus haben wir auch eine Ziffer, wenn Nutzer kenntlich machen, dass sie Inhalte Dritter legal benutzen, also zum Beispiel durch eine Genehmigung oder durch eine Urheberrechtsschranke, dann ist die Plattform verpflichtet, das durch einen Menschen überprüfen zu lassen und nicht durch einen Algorithmus. Und das auf nationaler Ebene festzulegen, ist gut.
Die Mitgliedstaaten haben 2 Jahre Zeit, die Regeln in nationale Gesetze zu übersetzen. Das bedeutet, die Diskussion darüber, wie Uploadfilter verhindert werden können, verlagert sich aus Brüssel und Straßburg in die europäischen Hauptstädte. Gegner der Erkennungssoftware in der CDU hatten ein Pauschallizenzierungsmodell vorgeschlagen, mit dem der Einsatz der Software überflüssig gemacht werden soll. Die Debatte über die angemessenen Instrumente ist aus Sicht von Timo Wölken, SPD, erst noch am Anfang.
Die Bundesregierung hat sich jetzt selbst gebunden durch die Protokollerklärung. Am Ende entscheidet aber natürlich der Bundestag und nicht die Bundesregierung. Und da haben sich ja einige Parteien auch in der Bundestagsdebatte sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und insofern kann ich mir jetzt, wird die Debatte die nächsten 2 Jahre, denke ich, noch sehr, sehr intensiv geführt werden.
Julia Reda, ehemaliges Piratenparteimitglied und bekanntestes Gesicht der Upload-Filter-Gegner, geht offenbar auch davon aus. Sie twitterte wörtlich: Wir müssen uns organisieren, um bei der nationalen Umsetzung das Schlimmste zu verhindern. Auf die Sozialdemokraten ist sie schlecht zu sprechen. Sie teilte mit, die so wörtlich Krokodilstränen deutscher Spitzensozialdemokraten seien bloßes Getöse. Am Ende habe auch Justizministerin Katharina Barley den faulen Kompromiss mitgetragen und mache Uploadfilter zum Normalfall.
Die Urheberrechtsreform in Europa ist angenommen worden. Das war Paul Vorreiter. Nun schauen wir nach Finnland. Die Finnen haben gewählt, die Sozialdemokraten haben gewonnen. Aber was heißt hier schon gewonnen? Bei den Prozentzahlen, die da am Ende bei herauskommen, ist Gewinnen sehr relativ. Das weiß Carsten Schmisser.
Das war knapp und zwar buchstäblich. Die Sozialdemokraten haben zwar die meisten Stimmen bekommen, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, aber ihre Freude ist getrübt, denn die populistische Partei Die Finnen hat nur 0,2 Prozentpunkte und einen Sitz im Parlament weniger. Während die bisher in einer Mitte-Rechts-Koalition regierende liberale Zentrumspartei für ihren harten Sparkurs abgestraft wurde und 18 Sitze verlor. Nur Platz 4 hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei. Der Tag danach gehört traditionell den Deutern und Denkern wie Jenny Karimäki von der Universität Turku. Das Wahlergebnis ist ein einziger Protest. Bei Wahlen ist es normal, dass gegen die Regierung protestiert wird, aber diesmal kam die Unzufriedenheit aus 2 Richtungen. Zum einen von den Linksgrünen und dann von der Finnenpartei. Mal sehen, ob die unter einen Hut zu bringen sind. Es sieht nicht danach aus. Antti Rinne, Chef der Sozialdemokraten, kann es sich angesichts der Kräfteverhältnisse zwar nicht leisten, irgendeine Zusammenarbeit auszuschließen. Er ist zu einer blockübergreifenden Koalition gezwungen, aber von den Finnen und ihrem Chef hält er wenig. Die Rhetorik von Jussi Halla-aho und die Werte seiner Partei unterscheiden sich erheblich von unseren. Es ist aber enorm wichtig, dass man gemeinsame Wertegrundlagen hat, wenn man über eine Regierung verhandelt. Während Halla-aho nach der für ihn erfolgreichen Wahl ganz neue Töne anschlägt und seine Partei plötzlich nicht mehr rechts außen sieht. Was traditionelle Grundwerte angeht, ist die Finnenpartei ziemlich in der Mitte angesiedelt. Und es ist möglich, unsere Werte mit vielen anderen Politikrichtungen links und rechts zu verbinden. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit allen, aber jetzt sind die anderen Parteien am Zug. Halla-aho hat Oberwasser, mehr als ihm viele Experten nach einer Spaltung und Radikalisierung seiner Partei zugetraut hatten. Für den Politikwissenschaftler Sami Borg waren die Finnen die größte Überraschung der langen Wahlnacht. Mehr noch. Die von Halla-aho geführte Partei war der zentrale Sieger. Es ist schon ungewöhnlich, dass sich die Partei in der letzten Wahlkampfphase so steigern konnte. Im Vergleich zu den vergangenen Wahlen hat sie allerdings 0,2 Prozentpunkte eingebüßt. Trotzdem halte ich Halla-ahos Finnen für die eigentlichen Gewinner. Jenny Karimäki widerspricht. Überraschung? Ja. Aber Gewinner? Nein.
Natürlich ist das ein Sieg für die Sozialdemokraten. Die Partei war schon lange nicht mehr so stark. Da aber die drei stärksten Parteien jeweils nur einen Sitz voneinander entfernt sind, haben die Sozialdemokraten kein starkes Mandat. Deshalb glaube ich, dass die Regierungsverhandlungen lange dauern werden. Womöglich bis nach der Europawahl, Ende Mai. Darauf tippen viele in Helsinki. Und hoffen gleichzeitig, dass eine neue Regierung spätestens zum Start der finnischen EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli steht. Die schwieriger würde, sollten die EU-kritischen Finnen dann mit an der Macht sein.
Das war der Bericht von Carsten Schmiester. Ich habe Besuch bekommen, bei mir im Studio ist der Kollege Tobias Zien. Der hat schon mal in die Kommentarspalten von morgen geschaut. Natürlich Paris, Paris. Bitteschön.
In Paris brennt ein Wahrzeichen der Stadt, die Kathedrale Notre-Dame. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe schreiben: Ein Feuer hat nicht eine Kirche zerstört, sondern einen geradezu mythischen, einen spirituellen und symbolischen Ort. Ein Ort, der in vielen Jahrhunderten ein versöhnendes Band über zerstrittene Menschen und Länder legte. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Menschen mit gerichtlich bestellter Betreuung auf Antrag an der Europawahl teilnehmen dürfen. Dazu schreibt die Passauer Neue Presse: Karlsruhes Jahr ist aus mehreren Gründen gut. Für die betroffene Personengruppe wurde damit unterstrichen: Wir lassen uns auch durch einen ehrgeizigen Zeitplan nicht davon abhalten, euer Recht in die Tat umzusetzen. Das Urteil stützt zudem den europäischen Wertekanon, der im Zweifelsfall Gleichberechtigung über Beeinträchtigung stellt. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen fällt fest: Statt des größeren Übels, alle Menschen unter voller Betreuung von der Europawahl komplett auszuschließen, wählten die Verfassungsrichter das kleinere. Nicht alle aus dieser Gruppe können Wahlunterlagen erhalten, wohl aber diejenigen, die einen Antrag stellen und ihre Dokumente vorlegen. Ob sie ohne Hilfe ihre Stimme abgeben können und wer sie dabei unterstützt, das wird vorläufig indes unklar bleiben. Viele Kommentatoren beschäftigt auch die Anklage im Dieselskandal gegen den früheren Volkswagen-Chef Martin Winterkorn. Die Süddeutsche Zeitung führt aus: Dieser einst so stolze, statusbewusste Manager könnte im allerbesten Fall zeigen, was Verantwortungsbewusstsein wirklich bedeutet. Wenn er sich dazu durchringen kann, sich nicht hinter juristischen Scharmützeln und sündteuren Anwälten zu verstecken, sondern stattdessen zu erklären, wie es so weit kommen könnte, dann könnte dieser Prozess zumindest ein kleiner Beitrag zu einer gesellschaftlichen Beruhigung sein. Das Darmstädter Echo ist folgender Meinung: Die Justiz konnte kaum anders. Sie musste Anklage gegen Martin Winterkorn erheben. Zu groß war und ist das Ausmaß der Betrügereien im Dieselskandal. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel notiert: Winterkorn hat seine Chance auf Milde verpasst. Ein frühes Eingeständnis statt des unglaubwürdigen »Ich habe davon nichts gewusst« und ein aufrichtiges Interesse daran, den Schaden zu beheben, hätte helfen können. Nun wird der einstige Vorstand als einer vor Gericht landen, der sein Lebenswerk verzockt hat.
Herzlichen Dank. Das war der Kollege Tobias Zien. Das war der Blick in die Kommentarspalten von heute, von morgen. Und das war der Tag, die Welt, so wie wir sie heute gesehen haben. Die Sendung ist mehrfach umgeplant worden, Sie haben das gemerkt. Aber da sind wir eben der Aktualität verpflichtet. Und wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten, was in Paris passiert und natürlich auch anderswo die ganze Nacht über. Morgen früh dann ab 5 Uhr die Kollegin Silvia Engels in den Informationen am Morgen auch mit diesen Themen. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.